herzlich willkommen zu unserer neuen Podcast-Folge. Heute geht es um MRT der Prostata, ein ganz wichtiges Thema, und dafür habe ich mir einen Spezialisten dazugeholt, Philipp May. Philipp, schön, dass du da bist.
Ja, danke für die Einladung.
Philipp ist Radiologe hier bei uns um die Ecke und extrem erfahren in der Diagnostik der Prostata mittels MRT, und wir arbeiten seit langem gerne zusammen. Und ja, deswegen wollen wir die Thematik heute mal ein bisschen in dieser Hinsicht aufarbeiten. Prostatakrebs, hier haben wir nochmal eine Folie, ist bekanntermaßen die häufigste Tumorerkrankung des Mannes. Neueste Zahlen gehen von 75.000 Neuerkrankungen pro Jahr aus. Und wie stellt man das fest? Wenn man über den PSA-Wert hinausgeht, dann kommt die Bildgebung sofort ins Spiel. Das sagen auch die Leitlinien. Vor der Bildgebung, vor der Biopsie soll eine Bildgebung erfolgen, und MRT ist eine gute Bildgebung, auch wenn die gesetzlichen Versicherungen das häufig nicht zahlen. Meine Frage an dich: Was ist eigentlich ein MRT der Prostata? Warum heißt das multiparametrisch?
Ja, also das ist genau eigentlich so der Einstiegspunkt. Wir hatten ja früher nicht so viele Möglichkeiten, überhaupt die Prostata gut darzustellen. Das heißt, die Anfangsmöglichkeiten waren ja früher eigentlich Ultraschall. Im Einzelfall kann man da ja die Prostata doch ganz gut sehen, zumindest mal die verschiedenen Schichten der Prostata oder auch die Größe abschätzen und Ähnliches. Im weiteren Verlauf ist ja dann die Computertomographie entstanden, die sich aber aufgrund einer Strahlenbelastung eigentlich nicht eignet und auch nicht gut das Gewebe unterscheiden lässt.
Ja.
Die MRT ist ja eigentlich die Untersuchung der Wahl, um Weichteilstrukturen darzustellen. Und man kann heutzutage gerade mit den neueren MRTs sehr gut Weichteilgewebe im Becken darstellen, gerade auch die Prostata. Man kann sehr schön differenzieren zwischen den verschiedenen Schichten der Prostata, die verschiedenen Zonen. Und die multiparametrische MRT zielt darauf ab, dass man verschiedene Parameter einsetzt, um eben dann daraus eine zuverlässige Diagnose zu stellen.
Warum wird das bei der Prostata multiparametrisch genannt? Wenn ich eine Niere untersuche mit einem MRT und nicht nur eine Phase habe, ist das auch multiparametrisch, oder ist das falsch?
Ist eine gute Frage. Also wir wenden bei der Prostata eben erstmal die Morphologie an. Das heißt, wir schauen uns erstmal an, wie ist die Prostata an und für sich gestaltet, wie groß ist sie, ist die Prostatakapsel glatt, wir sehen im Becken, ob die Samenblasen normal sind beim Mann. Das sind so die morphologischen oder anatomischen Teile, das ist der erste Parameter. Der zweite Parameter zielt auf Gewebedichteunterschiede innerhalb der Prostata ab. Das heißt, das ist eine sogenannte Diffusionswichtung. Da geht es eigentlich um die sogenannte freie Beweglichkeit von Wassermolekülen. Und da, wo Prostatagewebe verändert ist, zum Beispiel tumorös, stellt sich das dar. Ich zeige das gleich nochmal an Bildmaterial. Und der dritte Parameter ist dann nach einer Kontrastmittelinfusion, sehen wir, wie verschiedene Bereiche der Prostata verschiedene Kontrastmittel verarbeiten. Und das gibt uns dann einen Hinweis dahin, ob eventuell eine Entzündung, eine chronische Entzündung vorliegt oder ob vielleicht ein Prostatatumor dadurch sichtbar
ist. Also das heißt, es werden einfach verschiedene Sequenzen gemacht, damit man genauer wissen oder beurteilen kann, was liegt eigentlich.
Verschiedene Parameter sozusagen werden da gefahren, um dann ein Gesamtbild aus der Prostata zu machen.
Ja. Die Patienten fragen natürlich, wie geht denn das eigentlich? Was muss ich da machen? Also die reden häufig von der Röhre. MRT, ist das auch eine Röhre? Und wie geht das?
Wenn also
das
mal da, vielleicht kurz erzählen kann. Sehr gerne. Es gibt da viele verschiedene. Also es gibt kurze Röhren, lange Röhren, enge Röhren, weite Röhren. Das ist je nach dem verschieden. Also erstmal gibt es verschiedene Magnetfeldstärken. Es gibt sogenannte 1,5 Tesla. Tesla ist jetzt hier die Magnetfeldstärke. Und besser sind eigentlich im Einsatz die 3 Tesla MRTs, weil die eine höhere Auflösung gerade auch im Weichteilbereich haben, zum Beispiel für die Prostata.
Das ist das, was du auch anwendest.
Das ist das, was wir anwenden. Das ist eigentlich so der Standard oder Goldstandard. Wobei man sagen muss, wenn jemand sehr viel Prostata-Diagnostik macht und ein 1,5 Tesla-Gerät optimiert hat für Prostata-Diagnostik, sind die auch sehr zuverlässig und sehr gut. Die Röhrengröße ist entweder 60 oder 70 cm im Querdurchmesser. Es ist sehr viel schwieriger, ein homogenes Magnetfeld zu bekommen, wenn die Röhre größer ist. Der Aufwand ist sehr viel größer, deswegen sind diese Geräte auch sehr viel teurer. Mhm. Deswegen gibt es nicht ganz so oft. Und es gibt natürlich Patienten, die dadurch ein Engegefühl haben.
Ja.
Also die Untersuchung dauert üblicherweise so circa 20 Minuten. Man liegt dabei auf dem Rücken und wird normalerweise Kopf zuerst in die Röhre eingeschoben und ist einmal verkabelt. Man hat einen Gummiball in der Hand, das ist quasi ein Alarmknopf, wenn man irgendwie Angstgefühl hat oder raus muss. Ja. Und dann ist man einmal an ein kleines Schläuchlein verbunden, über das dann Kontrastmittel im Prinzip am Ende der Untersuchung infiltriert wird. Ansonsten liegt man nur still, möglichst still, auf dem Untersuchungstisch im Gerät und hört sehr laute Schaltgeräusche. Das sind Hochfrequenzimpulse.
Ah, okay. Also ich glaube, es gibt schon ja eine nicht ganz kleine Anzahl von Menschen, die Angst haben vor so engen Räumen. Was kann man da machen, um diese Angst zu nehmen oder zu reduzieren? Ja.
Also zunächst finde ich es immer sehr hilfreich, wenn erstmal die Patienten aufgenommen werden, wenn man mit Ruhe erstmal das Gerät gezeigt bekommt. Man kann auch erstmal den Patienten probeweise einmal reinfahren, damit man sich orientiert. Das baut oftmals so ein bisschen Spannung ab und auch Angstgefühl vor Raumenge, der dann manchmal auch gar nicht so eng empfunden wird, wenn man es einmal gesehen hat.
Ich glaube, was auch eine wichtige Information ist, dass der Kopf ja typischerweise nicht mit drinnen ist, im Gegensatz, wenn man jetzt den Kopf untersuchen muss.
Richtig.
Und deswegen das auch schon mal weniger angstmachend ist, als wenn man da mit dem Kopf
hat. Also das zu untersuchende Körperteil liegt immer in der Mitte vom Planeten. Ja. Wenn man sehr groß ist, wie du es ja auch bist, dann ist der Kopf gerade so im Ausgangsbereich. Ja. Untersucht man natürlich das Sprunggelenk, ist der Oberkörper komplett draußen.
Ja.
Bei einzelnen Patienten, wo es nicht anders geht, geben wir auch etwas zur Beruhigung, zur Entspannung.
Okay.
Eine Anxiolyse nennt sich das. Das ist ein Diazepam- oder Valium-Präparat.
Ja.
Da kann man zwischen 3, 4, 5 Milligramm in die Armvene geben. Okay. Dann liegt man eigentlich ganz ruhig.
Also das ist, glaube ich, auch nochmal eine wichtige Information. Ja. Man kann auch, wenn es denn erforderlich ist, mit
etwas Medikamenten da was unkompliziert.
Ja. Okay.
Man ist nur danach nicht von der Straßenverkehrsordnung zugelassen, nach Hause zu fahren.
Und so ja, okay,
dann
also
muss man gerne nach Hause fahren. Nicht? Aber das ist durchaus machbar. Ja, ohne Probleme.
Genau, bevor wir jetzt gleich zu den Bildern kommen, ich glaube, das ist dann auch nochmal interessant für die Zuschauer. Wie hoch ist denn so die Auflösung bei so einem MRT?
Also in dem 3-Tesla-Bereich sehen wir schon suspekte Befunde, ich sag mal, die analog Reiskorn groß sind.
Mhm.
Das kann man schon sehr gut unterscheiden. Es ist ein bisschen abhängig von der Beschaffenheit der Prostata, von der Größe der Prostata. Das heißt, ein sehr kleiner Tumor, der nicht so sehr bösartig ist, kann sich auch schon mal verstecken im Gewebe, das chronisch entzündlich ist. Aber im Großen und Ganzen kann man sagen, dass man schon einen 3 mm, 2 mm Befund, der Tumor suspekt ist, sehr gut sehen kann.
Ja,
okay. Auf jeden Fall.
Ja. Du hast ein paar Bilder mitgebracht und da sehen wir hier jetzt mal, das ist alles eine ganze Serie von einem Patienten, wenn ich es richtig verstanden habe. Wir sehen hier auf der linken Seite ein Bild und auf der rechten Seite ein zweites. Kannst du da ein bisschen was zu sagen?
Ja, gerne.
Sagen?
Also bei dem Bild auf der linken Seite sehen wir erstmal die zwei verschiedenen Zonen. Erstmal so zur Orientierung. Das ist ein Querschnitt durchs Becken.
Wir sehen also in dieser Richtung quasi.
Richtig. Wir sehen im linken Bildrand dann einmal die rechte Hüfte des Patienten und auf der Gegenseite die andere Hüfte. Und ganz unten am Bildrand, das Dunkle, ist der Darm. Und direkt darüber gelagert ist dann die Prostata.
Ja, okay.
Ja, was bei der Prostata auffällt, ist, dass am unteren Rand, in dem Bereich, der gerade angezeigt wird, dort ein dunkler Fleck in dem weißen Bereich ist. Und der ist für uns schon mal so gesagt primär suspekt, weil der da so nicht hingehört.
Und
sehen wir dann gleich in weiteren Sequenzen. Also das erste Bild, das du jetzt gezeigt hattest, ist eigentlich so der erste Parameter. Das ist die Morphologie, also die anatomische Darstellung der Prostata. Und jetzt geht es dann direkt weiter, wenn wir dann das nächste Bild uns anschauen. Das ist eine sogenannte Diffusionsbildgebung. Und da sehen wir diesen Bereich, den ich eben hervorgehoben hatte, der ist dann da dunkel zu sehen. Es gibt dann noch von dieser Diffusionsbildgebung, das ist also der zweite Parameter, die eine Art Inversion, das ist jetzt dieses Bild dort und das, was vorhin dunkel war, hell dargestellt wird.
Ja.
Und das ist schon mal primär ein sehr suspekter Bereich, wenn der so isoliert in der Prostata auftaucht. Wir geben ja dann etwas Kontrastmittel und machen dann über die Zeit verschiedene Messungen. Das heißt, wir sehen dann wie das Kontrastmittel hier dann farbkodiert anfärbt, also verstoffwechselt wird in der Prostata,
das ist das Rote
gegenüber dem übrigen Gewebe. Und das Rot heißt, wir haben da eine sehr starke Kontrastmittelanreicherung in sehr kurzer Zeit.
Ah, okay.
Und diese drei Parameter sind jetzt hier bei diesem Patienten, 69 Jahre alt, positiv. Und wir teilen eben dann die Befunde nach einer Risikoeinschätzung ein. Die geht von 1 bis 5.
Ja, das bei, macht dann dieses Pirates.
Das ist das Pirates, richtig. Pirates steht für Prostate Imaging Reporting and Data System. Das heißt, bei Pirates 5 liegen wir mit sehr großer Trefferwahrscheinlichkeit im Bereich eines bösartigen Tumors. Das wäre also hier für mich ein typischer Pirates 5-Befund, der einen dann eigentlich dazu zwingt, dort auch eine Probe zu entnehmen, damit man sehen kann, ob der Befund bösartig ist und wenn, wie bösartig er ist.
Ja, okay, okay. Gut, und das Ganze, diese Biopsie, die macht man dann ja typischerweise nicht im MRT, sondern Ultraschall gesteuert. Die meisten Ultraschallgeräte haben so Auflösungen, ja, 18 MHz in den transrektalen Schallköpfen. Wir verwenden hier einen 29 MHz Schallkopf. Das hat dann nochmal einen Vorteil und das können wir, glaube ich, hier dann nochmal sehen. Das ist dann auch ein auffälliger Befund. Das ist jetzt nicht der gleiche Patient, ja, aber der Befund ist, er verhält sich analog. Aber hier sieht man auch noch, war das? Ja, hier, da ist dann dieser Befund auch auffällig. Und das sieht man im Mikroultraschall eben dann auch relativ gut. Und man kann diese Bilder eben auch fusionieren, das ist dann der Vorteil, und die MRT-Bilder halt mit dem Ultraschall zusammenbringen und dann sehr zielgenau biopsieren. Ja, ja. Mit dem Mikroultraschall hat man noch einen zusätzlichen Befund, dass wir eben auch eine Auflösung haben, die in dem Bereich des MRTs ist oder teilweise sogar noch besser, und dann gleichzeitig auch nochmal die entsprechend auffälligen Befunde darstellen können und dann eben gezielt da Proben entnehmen können.
Ja, das ist auch ein sehr wichtiger Punkt, glaube ich, den du da erwähnst. Entweder einen wirklich Mikro-Ultraschall mit einer sehr hohen Auflösung oder die Möglichkeit einer Fusionsbiopsie, wie wir sie auch schon öfters zusammen gemacht haben, dass man da einen 3D-Ultraschall im Prinzip mit dem 3D-Bild des MRTs fusioniert und dann gezielt und verifizierbar entnehmen kann.
Genau, das sehen wir dann hier auch nochmal. Da sieht man hier oben das MRT-Bild und dann kommt das Rote, ist hier das Rötliche, da ist der auffällige Bereich, der dann auch im Mikro-Ultraschall letztlich entsprechend zur Darstellung kommt. Und dann hier kommt das nochmal, da ist dann hier auch echoarm, also dunkel, auch im Ultraschall und kann dann entsprechend biopsiert werden. Ja. So als letzte Frage, wie ist so für dich die Bedeutung der Zusammenarbeit zwischen den Fachdisziplinen, also zwischen Urologie und Radiologie?
Ja, das kann ich fast allgemein beantworten eigentlich für Radiologie und Klinik insgesamt, weil für mich sehr wichtig ist, dass man doch mit dem behandelnden Arzt, mit dem Spezialisten, mit den Fachärzten sehr eng zusammenarbeitet. Das heißt, wir brauchen von den Fachkollegen viel Information, um auch eine möglichst präzise Diagnose zu bekommen. Das heißt, für mich ist es extrem wichtig, mit den Urologen zusammenzuarbeiten. Ich muss wissen, wie ist der PSA, ist der schnell angestiegen, vielleicht auch, wie ist die Vergangenheit des Patienten gewesen, die Familienanamnese, war der Vater vielleicht schon positiv mit dem Prostatakarzinom. Also das sind alles sehr wertvolle Informationen, die wir natürlich in der Zusammenarbeit bekommen, die dann doch sehr stark präzisiert, was wir dann hinterher als Diagnose haben.
Und das kann ich dann auch nur bestätigen. Also ich glaube, die Zusammenarbeit zwischen den Fachdisziplinen ist da extrem wichtig und der Austausch, und das ist das, was ich an unserer Zusammenarbeit sehr schätze, dass wir einen kurzen Weg haben und im Zweifelsfall kurz besprechen können, was ist wichtig für den Patienten, damit man optimale diagnostische Ergebnisse erreicht und möglichst schnell dann auch zu einer Diagnose kommt, was dann fürs weitere Vorgehen für den Patienten ja auch extrem wichtig ist.
Ja, auch die Aufklärung, die Gespräche, wie wir es jetzt machen, dass die Patienten wissen, es gibt Möglichkeiten, wir müssen früh anfangen, PSA-Werte zu kontrollieren, zumindest mal als Basis, zum Urologen zu gehen. Es ist ja immer noch so ein bisschen eine Domäne. Die Frauen gehen zu ihren spezialisierten Ärzten schon.
Und die Männer gar nicht.
Und die Männer gar nicht. Und wir drücken uns davor. Und da muss man einfach darauf aufmerksam machen. Ja. Das muss sich ändern, wenn es um diese Risiken geht.
Ja.
Heute sprechen wir viel von Longevity und vom Altwerden, vom gesund Altwerden. Und das geht nur, wenn wir gute Medizin schon sehr, sehr früh anwenden.
Früherkennung.
Präventiv.
Genau.
Erkennung,
ja. Okay, gut. Dann ja, vielen Dank für dein Kommen.
Danke für die Gelegenheit.
Ja, wenn es gefallen hat, wie immer, liken, abonnieren, teilen, kommentieren. Und ja, wir freuen uns auf die nächste, auf den nächsten Podcast. Und bis dahin, alles Gute.
Tschüss.
Tschüss.